Techtelmechtel, der Mechpelpod.
Der Tech-Podcast.
Techtelmechtel,
der Tech-Podcast von Digitech.
Ja, herzlich willkommen mit mir und Philipp Rüegg zur Folge 160. Und mit dabei der Samuel Buchmann.
Hoi miteinander.
Luca Fontana.
Hallo.
Und der Florian Bodoki.
Hoi zusammen.
Ja, zurück aus den Ferien. Nicht brüner worden als ihr, aber in Dänemark ja. Auch noch schwierig gewesen.
Ah, du bist in Dänemark gewesen? Ich habe nämlich gar nicht gefragt, wo du überhaupt da bist.
Ja, dort hat es mehr Regen als Sonne. Mm. Aber es war auch gut gewesen. Hey, ich bin noch nie, glaube ich, in einem Land gewesen, wo das Wetter so wechselhaft war. Island ist ja berüchtigt, oder? Für so, geh Island, du, da kommen Stürme und die Sonne irgendwie im Minutentakt. Das war voll okay gewesen dort. Hey, aber Dänemark, wirklich alle halbe Stunde von brütend heiß, wenn die Sonne dort ist, zu gerade wieder Wolken mit Regen. Und zum Teil Regen, wo es keine Wolken hat. Weißt du, vermutlich windet es. Wirklich, kein Zeichen. Weißt du, ich weiß auch nicht, vielleicht regnet es in mehreren Kilometer Höhe, die Wolken sind schon vorbei und der Regen kommt noch runter. Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Vier Jahreszeiten in einer Stunde. So. Ja. Ja.
Aber.
Also, wenn es so flach ist, oder?
Bevor wir anfangen mit unserer tollen Sendung. Das Legoland. Kennt ihr sicher. Gibt es ja viele. Sind ihr mal gewesen?
Nein.
Habt ihr auch sicher das Gefühl, es ist toll, oder?
Ja, das schon, doch.
Ich habe.
Früher, ich habe sicher das Gefühl, das ist toll. Was kommt jetzt?
Früher, als ich Disney Club und so geschaut habe, ich weiß auch nicht wo, habe ich das Gefühl, ist das oft vorgekommen. Und ich habe mir gedacht, oh geil. Oder wo, ein Disney Club vielleicht nicht, aber wo auch immer, in so einer Kindersendung. Und immer gedacht, oh, das hat so cool ausgesehen mit diesen Lego-Bauten und so. Hey, in dem verdammten Legoland hat es mega wenig Lego.
Das ist sehr enttäuschend.
Okay. Das ist im Fall. Also ich aber muss was sagen. Der Witz ist, ich glaube, das ist schon mal. Das Miniland, das ist, wenn du reinkommst, hat das Miniland mit den Miniatursachen von Städten und so. Und das ist mega geil. Okay. Weißt du, wir fahren zum Boot rum und alles aus Lego, mega cool. Aber dann der Grossteil vom Park, das sind einfach so 0815 Bahnen und dann hat es vielleicht einfach irgendwo ein Lego-Männchen noch. Oder vielleicht ein Palmen aus Lego, ein kleine. Aber weißt du, irgendwie, ich habe erwartet, dass viel
Achterbahnen aus Lego.
Ja, oder weißt du auch nur so, dass es. Mindestens so ausgesehen. Dekoration, es langt ja, wenn es vorher aus Lego wäre. Aber im Fall. Was, die Lampen. Ich weiß auch nicht. Ich habe einfach gedacht, du läufst durch und hast das Gefühl, du bist in einem Legoland. Mhm. Aber da ist es einfach so, ja, stimmt, der Aff dort hinten beim Plastikscheiß und so, der ist aus Lego. und das andere, ey, das hat so viele Leute gehabt. Ich war ja schon im Disneyland gewesen. Das hat so viele Leute gehabt. Und wir sind auslastungsmässig von Google gering gsi. Okay. Wir sind nächstes am Mittwoch gegangen, das ist egal, niedriger Tag, gestossen vor allem, wirklich. Also, ich bin noch nie so einem vollen Ohr gsi. Open-Air-mässig, wirklich, also schrecklich. Wow. Du stehst für alles an, weißt wirklich, von der kleinsten Bahnen 3/4 bis eine Stunde. Und ich meine, mit Kind, ich hatte dich nicht mit einem kleinen Kind. 3/4 und so, kannst du dich einfach nicht anstehen, Stunde? Das geht doch nicht.
Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor, ja.
Und, nein, ich kann sagen, das Miniland war toll gewesen und wenn es keine Leute hätte, dann wäre es ein okay Park. Aber einfach brutal teuer. Wir sind 5 Stunden Auto gefahren für das. 2,5 Stunden hin, 2,5 Stunden zurück. Es hat schlechtes Wetter gehabt. Es war teuer gewesen. Ja, das war ein Fail auf alle Arten gewesen.
Ein richtiger Scam in dem Fall.
Hey, ich weiss nicht. Ich glaube, man hätte einfach ins Lego-Haus gehen sollen. Das ist neu, das gibt es auch. Und ich glaube, das wäre viel besser gewesen. Egal. Kurzer Rant.
Also quasi Museum in dem Fall so.
Ja, da kannst du mehr bauen und so. Mhm. Dort, genau. Und ja, du, mal schauen. Genau, kurz bei einem Rant. Das ist gerade gut gewesen. Der Samuel hat da eh offenbar technische Probleme.
Samuel ist gerade uns ein bisschen durch.
Am Samuel hat es so abgelöscht,
ich
das Legoland hat.
Ja, ja. Das ist ein Internetproblem gehabt, jetzt ist es, glaube ich, gefixt.
Also, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden heute über ganz andere Sachen, und zwar unter anderem über den Microsoft-Hack, wo, ja, wir sehen, wie schlimm der ist, aber er tönt sehr schlimm und der Flo wird uns über das informieren. Dann Meta, wo wo es keine personalisierte Werbung mehr soll geben soll, ob da etwas, was dran ist, dass wir das Samuel erzählen. Und dann Spotify hat den Preis aufgeschlagen und ist nicht der einzige Musikdienst, der das macht. Da, über das reden wir auch noch. Dann im Big Screen reden wir über Beef. Nicht mehr ganz eine aktuelle Serie, aber immer noch eine sehr interessante und sehenswerte. Und was gerade aktuell läuft, Futurama. Und in der Spielecke reden wir über Punch Club 2 und Venba. Das habe ich nämlich gerade noch gestern kurz angespielt und gerade durchgespielt. Ja, also komm, dann fangen wir an mit den News. Das ist... Oh, ich bin zu langsam.
News. News aus der Tech-Welt.
Ich würde sagen, wir fangen mit dem grössten Thema an und das ist der Microsoft Hack. Und ich habe deine Story, Flo, kurz durchgelesen und dann klingt ja wirklich alles sehr dramatisch.
Ja, tatsächlich. Also das Dramatischste an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass das so lange unentdeckt geblieben ist, dass es unterschätzt worden ist und ein bisschen zurückhaltend kommuniziert wird von Microsoft. Also to say the least, es ist eigentlich ein Drama in mehreren Akten.
Oh, genau. Also um was geht es überhaupt? Was ist denn überhaupt gehackt worden oder was ist geleakt?
Genau, also als erstes ist eigentlich mal bekannt worden, dass sich mutmaßlich chinesische Hacker, also mit grosser Wahrscheinlichkeit chinesische Hacker, Zugriff verschafft haben auf Mails, unter anderem von verschiedenen Regierungsbehörden, also auch Verteidigungsministerium und Handelsministerium und so weiter. Das ist ja also per se natürlich etwas, wo man vor allem die Amerikaner nicht haben wollen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo der Tony Blinken, das ist der US-Außenminister, sich mit chinesischen Regierungsvertretern getroffen hat für irgendwelche Gespräche. Da bin ich ehrlich gesagt nicht im Detail informiert, um was es da gegangen ist. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen brisant, wenn die beiden Grossmächte aufeinandertreffen. Und das hat man aber sehr lange nicht gemerkt. Und sondern erst ein paar Monate später und eigentlich mehr per Zufall. Also vor allem Microsoft selber hat das nicht gemerkt und ist dann darauf aufmerksam gemacht worden von der Behörde, hey, da haben sich Leute Zugang verschafft zu dieser Exchange-Umgebung.
Also ganz einfach gesagt, die haben E-Mails gelesen, oder?
Schlussendlich haben sie E-Mails gelesen, aber es ist dann... Ja, es ist dann immer weitergegangen. Also man hat dann gemerkt, okay, das betrifft aber nicht nur Outlook, sondern das ist nur das Einfallstor gewesen. Hat man zuerst angenommen, so Outlook Web Access, irgendwelche Schwachstellen von Outlook.com. Dann haben ein paar Experten rausgekriegt, ja nein, es betrifft aber die ganze Exchange-Umgebung, also alles, was so ein bisschen dort gehostet wird, auch Teams und hast du nicht gesehen, Microsoft 365 halt.
Mhm. Exchange sind einfach alles ihre serverbasierte Dienste, oder?
Genau. Und jetzt ist eben die grosse Wende gekommen, jetzt ist es auch etwa schon 3 Wochen her oder so. Und zwar hat eine Sicherheitsfirma namens Swiss herausgefunden, also Microsoft bestreitet das noch ein bisschen, hat sich dann aber gleich an ihre Anweisungen und an ihre Rutschle gehalten. Die haben herausgefunden, dass es so eine Art Masterkey von Microsoft gestohlen bzw. kompromittiert worden ist. Man muss sich das so vorstellen, da braucht es ja gewisse Sicherheitstokens, die haben sie können fälschen und dann haben sie eben den Masterkey kompromittiert, dass sie dann auch gleichzeitig ihre gefälschten Tokens gerade auch noch selber können authentifizieren.
Also es ist so die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die wir alle kennen, quasi kannst du den umgehen, wenn du den Masterkey hast.
Du kannst es komplett aushebeln. Aha. Also du kannst nicht nur selber einen Schlüssel nachmachen, sondern du hast quasi auch Zugriff zum Schloss, wo du dann auch noch kannst bestätigen, hey, der Schlüssel, der ist in Ordnung, der stimmt.
Aber wie haben sie das? Das ist ja eigentlich, ja. Genau, das ist ja die krasseste, der krasseste Bruch eigentlich. Weiss man, wie sie das geschafft haben, den zu fälschen oder zu klauen?
Nein. Das weiss man effektiv nicht. Microsoft tut da auch nicht wirklich proaktiv kommunizieren. Sie halten sich immer noch sehr zurück und tun da immer noch beschwichtigen und relativieren und so weiter. Und was sich dann eben herausgestellt hat, was eben auch noch Koks ist, es geht nicht nur um die Exchange-Umgebung, kann ich es auch die richtig aussprechen, sondern es betrifft eigentlich alle Dienste, die auf AAD, also Azure Active Directory basieren. Azure Active Directory, vielleicht zum Erklären, das ist vereinfacht gesagt ein Tool für Nutzer- und Berechtigungsverwaltung von allen möglichen Services. Also wir reden hier nicht von Microsoft only, sondern jede Firma, die irgendeine Nutzerverwaltung hat und dort auf Active Directory setzt, ist potenziell gefährdet, wenn der Microsoft Master Key in falsche Hände
ist. Ist das zum Beispiel, wenn ich mich bei Adobe Cloud oder sonst irgendetwas einlogge und dann kann ich mich da mit Microsoft Login einloggen?
Zum Beispiel, also genau, Login via Microsoft ist eins der grossen Probleme. Auch zum Beispiel GitHub ist dort davon betroffen. Und ehrlich gesagt weiss ich gar nicht, wie das bei uns aussieht. Ich weiss nicht, ob Digitec Galaxus auf Active Directory basiert, die Nutzerverwaltung.
Aber wir loggen uns auch mit dem Microsoft, das ist bei uns auch so, ja. Wir benutzen all die Microsoft-Dienste und loggen uns natürlich mit Microsoft Content.
Also für die Arbeit meinst du jetzt du, aber ich glaube, das Flo meint vielleicht auch für unsere User, oder?
Für User, also
genau. Du meinst auf Digitec. Ja,
genau.
Sorry, ja.
Und ein weiteres Problem ist, dass das rausgekommen ist überhaupt, hat die Behörde, die das Microsoft gemeldet hat, hat das herausgefunden mit einem Service namens Purview Audit Premium. Das ist ein Protokolldienst, den Microsoft anbietet, wo halt die ganzen Logs protokolliert und du kannst das nachvollziehen. Das Problem ist nur, dass die Premium-Version von dem Purview Audit, das ist nicht in dem Standard-Sicherheitspaket für Firmen drin gewesen. Microsoft hat für das extra Geld wollen und dann hat es halt einfach Firmen gegeben, die das nicht haben wollen oder auch nicht haben können, zusätzlich zahlen. Es ist wahrscheinlich auch nicht gerade gratis, auch nicht gerade sehr günstig gewesen. Und darum ist es eigentlich ein vögelblutiger Zufall, dass das überhaupt erst ans Licht gekommen ist. Und so der ganze Ballon an verschiedenen Geschehnissen sind eigentlich insgesamt ein Skandal. Und der Masterkey ist jetzt zwar deaktiviert und kann nicht mehr benutzt werden, aber theoretisch könnten natürlich Hacker auch jetzt schon Hintertürli eingebaut haben. Also jetzt ist das Kind quasi in den Brunnen gefallen. Oder?
Ja, vor allem, wenn sie die eigenen Tokens haben können verifizieren, dann kannst du ja, ich weiß nicht, ob du dann überhaupt kannst feststellen, gut, vielleicht kannst du nachvollziehen, welche das sie verifiziert haben und die machst du dann rückgängig, wie auch immer. Aber also irgendwie potenziell ist das. Also eben, sie haben noch nichts. Genau, es gibt wirklich keine Bestätigung. Ist es so schlimm, wie die Sicherheitsfirma das behauptet, oder? Mhm. Aber wenn schon, aber der, also ich meine, dann wäre es eine Katastrophe, wären ja wirklich all betroffen.
Das wäre unglaublich grosse Ausmaß, oder?
Episches
Also ich würde es noch mal zusammenfassen irgendwie für mich. Also das heisst, dass die mutmaßlich chinesischen Hacker eigentlich Zugang hatten zu sämtlichen E-Mails von, ich weiß nicht, der ganzen amerikanischen Regierung oder überhaupt allen, die irgendwie das Microsoft-Login gebraucht haben oder sogar das Azure-Login. Und potenziell könnten sie ein Hintertürchen irgendwie eingebaut haben, dass sie auch weiterhin Zugriff hätten. Also das ist ja ein absoluter Super-GAU.
Und nicht nur bei der Regierung, sondern wirklich bei...
Ja, also auch unsere Teams-Nachrichten könnten jetzt die, das interessiert sie natürlich entsprechend nicht, aber potenziell ist es recht.
Die Nachrichten sind ja dann jetzt in unserem Fall irrelevant, aber der Rest, den man kann natürlich ausspionieren kann, sie gehen ja irgendwie davon aus, dass es ja nicht um so Ransomware und so Zeugs, dass es geht um Spionage, dass es wegen dem gemacht worden ist, aber das wäre dann auch irgendwie logisch, also jetzt zumindest von dem würde ich jetzt ausgehen, wenn die das haben, dann geht doch das auch in andere Hände, wo man es dann sonst irgendwie ausnutzen kann. Das ist die Frage, oder?
Voll. Also man darf natürlich davon ausgehen, ohne jetzt da jemandem etwas zu unterstellen, die haben natürlich nicht einfach eine Gruppe so aus purem Eigeninteresse und aus Lustig einfach einmal da irgendwann beim Verteidigungsministerium von der USA eingestiegen sind, sondern dass das auf Auftragsbasis passiert ist oder zumindest in Erwartung von einem Reward in, was weiß ich, finanzieller oder sonstiger Form. Oder das ist schon ganz klar.
Genau das wollte ich gerade dich fragen, wie du das einschätzt, eben, wenn man da so Sachen liest, wenn da zwei Grossmächte wie China und Amerika, und man hört von Hacker aus China, wo das amerikanische Verteidigungsministerium hackt, ist das eben einfach so Zufall oder steckt da mehr dahinter und ich habe gerade Oppenheimer im Kino alarmiert.
Also ich hüten, da irgendetwas for a fact anzustellen. Mhm. Ich weiss natürlich nichts und ich will natürlich auch niemandem etwas unterstellen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da Kommunikation stattgefunden hat, ist schon gross. Ja.
Ich meine, jetzt haben wir den Worst Case, sagt ich eben, das theoretisch wäre das alles kompromittiert und ich meine, das hat die wirklich Folgen, die kann man sich gar nicht ausdenken. Was ist denn der Best Case denn, dass sie das irgendwie haben können, dass sie es eben gleich haben, unter Kontrolle können bringen, rechtzeitig?
Genau, also der Best Case ist eigentlich, dass sich das tatsächlich auf die E-Mails beschränkt hat, dass die wirklich einfach an dem interessiert gewesen sind und dort halt angeblich alles nicht vertrauenswürdige Korrespondenz gelesen haben, also die Security-Behörde auch von den Amerikanern sagt auch, ist alles nicht vertraulich gewesen, was weiß ich, Bestellung für Toilettenpapier, keine Ahnung. und dass die da, ja, dass sie sonst eigentlich nichts gross damit gemacht haben und dass entweder ihnen das Ausmaß für ihre eigenen Fähigkeiten nicht bewusst sind oder dass sie schlicht und einfach auch kein Interesse daran hatten. Allerdings weiss man es natürlich nicht genau, weil man darf nicht vergessen, dass der Zeitpunkt, wo der Hack passiert ist und der Zeitpunkt, wo sie dann, also es ist ja fast einen Monat lang, haben die unbemerkt Zugriff gehabt auf die Mails, bis man es dann gemerkt hat, also man hat dann erst ein paar Wochen, nachdem eigentlich der Zugriff schon wieder nicht mehr stattgefunden hat, hat man dann das überhaupt erst herausgefunden, dass das passiert ist. Best Case ist halt einfach, dass die dann einfach herausgefunden haben, was sie haben wollen herausfinden und nachher das haben sie gelassen. Aber theoretisch müsste im Prinzip jetzt jeder Active Directory Account auf irgendwie Backdoors geprüft werden. Ich weiss auch nicht, wie das soll kommen. Und ich habe jetzt einfach gerade letztens noch gelesen bei Heise, dass sie halt empfehlen, dass man als Firma und als Active Directory Kund proaktiv auf Microsoft soll zugehen und dort einmal nachbohren, was genau denn jetzt da die Vorgehensweise ist, weil Microsoft wird das ihrer Meinung nach nicht machen von sich aus.
Ja gut, aber jeder, der dort nachfragt, wenn dann die sagen, okay, du musst das und das machen, dann weiss man aber auch, okay, also Scheiße am Dampfen dort.
Absolut.
Das ist wirklich noch erstaunlich, dass man eigentlich das Recht, also weißt du, das habe ich jetzt nicht so gross mitbekommen, bevor du den Artikel geschrieben hast. Das ist irgendwie eigentlich grösser, als es aussieht, oder?
Viel. Ich habe mir auch überlegt, warum das nicht eine grössere Audience gefunden hat in den Medien. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es sehr technisch ist und schwierig zu erklären und dann schlussendlich für die EndkonsumentInnen vielleicht auch nicht so wahnsinnig wichtig, weil sie das Gefühl haben, ja gut, okay, aber ja, meine E-Mails liest eh niemand, oder? Es ist ja immer so ein bisschen der Vibe.
Mhm. Ja, man ist natürlich auch abgestumpft, oder? Aber da, das klingt schon eben potenziell. Das ist krass, ja. Da wird man jetzt abwarten, was da mehr rauskommt, wenn mehr Leute drüber schauen und dann sieht man dann, was noch wieder ans Licht kommt.
Potenziell krasse Story, you heard it here first.
you heard it here first.
Ja, genau. Also es ist Leute, die tatsächlich nicht Portal verfolgen, die sich halt sehr, sehr spezifisch mit solchen Sachen beschäftigen, wie zum Beispiel irgendwie Heise oder so. Wir haben auch Kommentare gehabt unter meinem Artikel, wo gesagt haben, das ist unglaublich, das ist ja gigantisch und ich habe zum ersten Mal tatsächlich auf Digitec davon gelesen.
Mhm. Also kommt von geklauten oder potenziell geklauten Daten zu Daten, wo man freiwillig weitergeht und jetzt dann, ja eben, also bis jetzt hat man sie nicht freiwillig weitergeben und jetzt kann man sie noch freiwillig weitergeben. Oder Samuel, wie sieht das aus mit Meta und Facebook und unseren Daten?
Ja, das ist es nicht so schlecht. Also bis jetzt hat man es vielleicht halb freiwillig gegeben, sage ich mal. Also vielleicht zuerst mal schnell eine Frage an euch. Wenn ihr auf dem Handy oder auf einer Webseite irgendwie so eine Frage bekommt, zum Beispiel darf die App XY eure Kamera brauchen oder darf die App eure Aktivitäten tracken und so weiter, sagen die pauschal eher ja oder eher nein?
Ich sage immer zu allem nein, was ich nicht wirklich brauche.
Ich glaube, ich tendiere, also ich so eine Hure mega auf die App drauf, wo ich runterlade, wo ich weiss, okay, die braucht das zum Funktionieren, wenn ich das Gefühl habe, die braucht das nicht, und ich es ablehne.
Mhm. Mhm. Ja, Dito, also es kommt dann ja eine Meldung, was dann heisst, ja, weißt, dann funktioniert das und das nicht richtig, dann schaue ich das mal an und, und überlege für mich, kann das sein, stimmt das so? Und dann würde ich es einem auch erlauben, aber sonst nein. Prinzipiell, nope.
Es geht mir genau gleich. Also ich glaube, und wahrscheinlich den meisten auch da außen, also wenn ihr eine App, irgendeine Nachricht bekommt oder dann, wenn die App nicht richtig funktioniert, wenn man es ablehnt, dann nimmt man es meistens an. Und wenn sie, wenn es mehr so optional ist, ich glaube, dann lehnen das die meisten Leute ab und geben ihre Daten eigentlich lieber nicht raus. Und so ist es halt auch, auch im, im Netz meistens, und auch im Meta, also bei Facebook und bei Instagram. Wenn man es dann muss annehmen muss, dann nimmt man es an, oder? Dann gibt man seine Daten raus. Und jetzt, genau das soll sich jetzt ändern. Also bis jetzt war es so gewesen, wenn du Facebook oder Instagram gebraucht hast, dann hast du eigentlich automatisch, so mit den AGB und so weiter, die du am Anfang annimmst, wenn du dich anmeldest, hast du automatisch Zustimmung gegeben, dass Meta darf dein Nutzungsverhalten aufzeichnen und weiterverkaufen an Drittfirmen, dass die können personalisierte Werbung schalten. Also jeder Klick, den du irgendwie machst auf Facebook, wird getrackt oder, und deine Interessen, wenn du irgendetwas likest und so weiter und so fort, dann, das gibt dann so ein Profil von dir. Und dann müssen sie genau, ich weiss da nicht, ja, du bist der Phil und du gamest gern, interessierst dich irgendwie für dies und das, vielleicht bist du in Dänemark in der Ferien gewesen, also geben wir dir die und die Werbung, weil das passt genau für dich. Und das haben sie natürlich können, Tür, oder das können sie natürlich auch in der Gegenwart Tür an Firmen noch verkaufen, weil du dann kannst sehr zielgerichtet Werbung schalten. So, das ist Stand ist. Und jetzt in der EU gibt es ja die Datenschutzverordnung, da die neue, und die ist eigentlich ein bisschen restriktiver und sieht nicht vor, dass du deine Daten einfach mal so pauschal abgraben werden. Und bevor die aber in Kraft treten ist, 2018, hat Meta eben kurz vorher haben sie noch schnell so ihre Nutzungsbedingungen geändert und haben es eben genau so gemacht, dass wenn du die annimmst, dann stimmst du dem quasi zu. Das hat aber...
Ist das, ja. Sorry, ist das der... Vermische ich gerade etwas? Ist das dort mit dem ganzen WhatsApp-Signal-Dings gewesen oder... Oder ist das dann noch nicht, ist das glaube ich später gewesen, oder ist das 2018 gewesen? Ich glaube, ich vermische es gerade.
Das,
weißt du,
das
wo
ist später
alle
weißt, der Flug hat besser. Ich glaube, das ist etwas anderes gewesen, oder?
Da sind wir schon alle im Lockdown gesessen, wo das passiert
eben,
ist.
Eben, sorry.
Genau.
Ist auch um Datenschutz gegangen, um, ja, ja, jetzt, wenn ich da WhatsApp benutze, wird da alles weiter auf Facebook, dann haben alle...
Dort ist es so vor allem darum gegangen, dass WhatsApp noch mit allen anderen Diensten teilt. Vorher haben sie es nur WhatsApp gehört. Gesammelt und nicht teilt vielleicht, aber nachher haben sie es offen zugegeben, dass sie es dann mit allen teilen würden.
Ja, und natürlich, wenn es WhatsApp mit Facebook und Instagram und all das, was zu Meta gehört, teilt, dann geht es nachher auch nochmal... Ein Schritt weiter, okay, ja. Okay, jetzt habe ich es wieder. Sorry für das...
Kein Problem, es ist ja wirklich ein völliger Clusterfaktor, dass das ganze Datenschutzgesetz und so weiter und dass es halt da durchgesetzt wird. Da gibt es immer wieder mal Sachen und jetzt auch da, oder da hat die irische Datenschutzaufsicht und die hat da irgendwie den Lead bei ganz vielen von diesen Tech-Firmen. Die hat da zuerst mal nicht so viel dagegen gemacht. Die hat auch ein bisschen den Ruf, dass sie eher zurückhaltend ist, um das Gesetz durchzusetzen. Und jetzt hat aber im Dezember hat dann die europäische Aufsicht hat dann quasi gesagt, hey nein, jetzt müsst ihr da wirklich, das müsst ihr jetzt durchsetzen und hat es quasi gezwungen dazu. Und dann hat es dann auch einen Buß gegeben für Meta von irgendwie 390 Millionen Euro, weil das halt einfach nicht rechtens ist, laut dieser Datenschutzaufsicht, dass Meta das so macht. Und jetzt hat Meta eingelenkt, also sie haben dann grundsätzlich gesagt, okay, da habt ihr erstens einen Buß und ihr müsst es ändern. Und jetzt ist es offensichtlich wirklich so weit, dass Meta sagt, okay, wir ändern das und ab dem Herbst kannst du eigentlich wählen, ob deine Daten an Drittfirmen verkauft werden oder nicht, also für personalisierte Werbung. Das heisst, man weiss jetzt aber nicht so recht, okay, erheben sie jetzt die Daten nicht mehr? Ich gehe mal davon aus, doch, natürlich erheben sie die Daten weiterhin, also sie zeichnen weiterhin dein Nutzungsverhalten auf und machen da so einen Graph von dir, so ein Profil. Sie wissen weiterhin alles. Aber du kannst ab dem Herbst voraussichtlich wählen, ob sie die Daten auch weitergeben an Drittfirmen oder eben nicht. Und das hat dann einfach den Einfluss, den Effekt, dass du, wenn du das ablehnst, halt keine personalisierte Werbung mehr bekommst. Du bekommst nicht weniger Werbung über auf Facebook und Instagram. Das ist natürlich, du bekommst einfach so random Werbung über. Aber du kannst davon ausgehen, dass deine Daten halt nicht noch an irgendwelche Firmen weitergegeben werden. Und das ist immerhin so datenschutztechnisch ein gewisser Fortschritt, sage ich jetzt mal. Wie das denn genau aussieht, das weiss man noch nicht. Also ich stelle mir dann das ein bisschen ähnlich vor, wie wenn du Cookies ablehnst oder annimmst, also ein Dialogfenster bekommst oder in der App irgendeine Meldung und dass das dann kannst ablehnen. Ja, und das hat natürlich auch für Meta so ein bisschen einen Effekt. Man hat ja mal vor, ich glaube vor 2 Jahren ist das gewesen, hat Apple mal so etwas Ähnliches eingeführt auf dem iPhone. Also nicht nur für Meta, sondern pauschal, dass du das App-Tracking kannst ablehnen. Also wenn du in einer App etwas machst, dass es dann die App nicht kann weitergeben an andere, an Drittfirmen, die dann mit dem können dein Verhalten tracken, oder?
Das ist Opt-in, gell? Das musst du aktiv aktivieren.
Ja, du kommst nicht jedes Mal, wenn eine App das will machen, dann kommst du, also nicht jedes Mal, Entschuldigung, das erste Mal, wenn du so eine App aufmachst, die das will machen, dann kannst du sagen, du willst das erlauben oder ablehnen. Und wenn es ablehnst, dann kann das die App nicht
mehr.
Die meisten lehnen es ab. Ich glaube, 80% hat es mal Umfragen gegeben, lehnen das ungefähr ab.
Die anderen 20% arbeiten bei Google.
Wahrscheinlich. Die anderen 20% die nehmen es an. Und wo sie das eingeführt haben, Apple, hat Meta gesagt, nachher sie haben in diesem Jahr etwa 10 Milliarden Dollar an Werbeeinnahmen verloren. Weil sie halt krass wirklich weniger haben dürfen tracken und dann die Sachen nicht haben können verkaufen. Und das ist halt genau das, was für sie wertvoll ist, zum Verkaufen. Und dementsprechend kann man natürlich auch davon ausgehen, dass wenn sie jetzt das einführen im Herbst, dass auch da relativ viel Geld werden verlieren, weil wahrscheinlich auch dort die Mehrheit eher Nein sagt. Das ist das, was ich vorher herausfinden wollte. Pauschal, wenn du keinen Nachteil hast, dann sagst du wahrscheinlich eher Nein. Und man weiss jetzt nicht so recht, wie viel Geld das dem Meta wird verlieren. Sie geben das natürlich nicht raus, die Schätzungen. Sie sagen einfach, sie hätten die Änderungen schon in der Geschäftsprognose berücksichtigt. Das ist natürlich so ein bisschen Strategie, um alle Aktionäre und Investoren und so weiter beschwichtigen. Man sagt zuerst mal, ja, es ist nicht so schlimm, passiert nicht so viel. Oder? Aber ich glaube schon, dass es relativ heftige Auswirkungen hat, finanziell. Oder? Weil eben 10 Milliarden war schon bei Apple und ich meine, das war natürlich weltweit gewesen, aber es war nur iPhone gewesen. Und jetzt ist es halt global, also pauschal, also überall, also auf Android, im Web, auf iPhone, egal wo du die App brauchst, kannst du das jetzt ablehnen. Also ich nehme mal an, es werden auch ein paar Milliarden, die da jedes Jahr werden flöten gehen. Für Meta.
Ja, bin einem Gesamt, jetzt bin ich gerade schon geschaut, bei 2022 hat Meta einen Jahresumsatz von 116,6 Milliarden US-Dollar gemacht. Also, ja, das ist schon nicht einiges, also, was sind wir da, 8? 10 Milliarden, was sind wir da bei 8? Ein bisschen weniger als 10.
Ja, genau, es ist irgendwo 8% bei 8% oder so vom Umsatz. Und das ist schon viel, oder? Also, das ist wirklich, selbst für Meta, eine der grössten Tech-Firmen auf der Welt, tut das weh.
Spürt man das? Ja. Völlig.
Ja, also ich bin gespannt, wie das jetzt rauskommt. Wie habt ihr es? Werdet ihr ja oder nein sagen, wenn ihr die Frage bekommt?
Natürlich nein, oder? Nein. Also ja. Meine, ich brauche jetzt schon nur die Web-Clients, weil ich dann, kannst du einen Browser brauchen, der die Werbung einfach blockt. Weil ich meine, die scheiß Portale, ich kann die gar nicht anschauen mit jeder Kackwerbung. Das ist so penetrant und so viel Scheisswerbung. Ich denke das wirklich jedes Mal. Weißt, ist mir alles klar, irgendwann muss man Geld verdienen. Aber im Fall, es ist nur schon bei Webseiten. Es gibt so viele Webseiten. Ich finde, die kannst du gar nicht brauchen. Wenn ich einmal bei Google News den Artikel anschaue, ich muss immer einen extra Browser aufmachen, damit es mir die Werbung blockt. Weil überall irgendwo kommt ein Pop-up oder es bewegt das Video und so. Und die Seiten sind all so beschissen voll mit Werbung. Das, ich meine, also wirklich, die muss einfach, von mir aus muss die alle kaputt gehen und dann muss man dann halt zahlen für das, was man will. Aber so, ich weiß nicht, wie Leute können so etwas konsumieren mit so Werbung drauf.
Ich glaube aber im Fall, so, man unterschätzt, wie teuer das wäre, wenn man die Apps wirklich müsste, oder auch die Services wirklich müsste zahlen und nicht für Werbung finanziert haben. Ich glaube, man unterschätzt das enorm. Ja.
Ja, das ist das Problem. Darum ist auch Republik oder so, so teuer, oder? Und du hast an und für sich wenig Inhalt dann, oder?
Ich glaube, man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden, von wem das kommt. Also so, eben so bei Meta finde ich auch, bei irgendwie kleineren, was weiß ich, kleineren Zeitschriften oder so, von Flag oder so, einfach so Blogs oder so, wo halt irgendwie, was weiß ich, 4-5 Leute von dem halt wirklich leben. Das heisst dann ja, okay, für Content halt zahlen, dafür ist es nicht mehr so werbeüberflutet, aber wie viel machen denn das? Oder? Weil du kriegst ja dann vielleicht die Information gleich noch jemand anders gratis. Vielleicht nicht so gut recherchiert und in dieser Tiefe, aber halt
gratis.
Für lau.
Hm. Ja. Ja, das ist die Frage, wo sich ganz, ganz...
Das ist das Dilemma, ja.
Ja gut, wir werden es im Herbst das gesehen. Das
alte Journalismus-Dilemma, ja.
Genau. Und sonst, eben, sonst verlangt man einfach mehr, wenn man dann einen Dienst hat, wo man Geld verlangen kann, so wie zum Beispiel Spotify. Mhm. Und sind ja nicht die Einzigen, die das gemacht haben, aber Spotify wird teurer, jetzt auch in der Schweiz. Aber eben genau, Luca, du weißt noch mehr dazu.
Ja, genau. Also die News ist nicht wirklich gross, die ist schnell gesagt. Spotify wird teurer, im Schnitt etwa 1-2 Franken pro Abo-Modell. Oder? Da gibt es ja die verschiedenen Individual-Abo, Duo, Family, Studierende und so. Es wird überall je nachdem etwa 1-2 Franken teurer. Und der Grund dafür ist, dass man will, schön Marketing sprechen oder innovativ sein. Man will in den Dienst investieren und das bestmöglichste Erlebnis für Kundinnen und Kunden bieten. Und ja, über das haben wir auch schon mal vor ein paar Wochen mal im Podcast geredet, zum Beispiel in einer Funktion wie das Spotify Goes TikTok, wo man da irgendwie statt einfach nur, wenn man auf der Startseite ist, wenn man da durchswipet, so wie bei TikTok, dass man einfach durch all die Lieder, neue Lieder, Entdeckungen und so durchswipet, was ich persönlich eigentlich noch ein cooles Feature finde, ich glaube aber nicht alle finden das so also cool, aber genau in so Gimmicks und Spielereien und Innovationen, oder will Spotify das Geld investieren, wo man mehr einnimmt und ja, das ist eigentlich auch schon die News gewesen. Die Frage ist, wo sich das stellt, ist das gerechtfertigt oder nicht? Jetzt vielleicht die Frage euch oder die Frage anders formuliert. Wisst ihr, wann Spotify die letzte grössere Preiserhöhung gemacht hat?
Ich glaube schon je. Also es ist, wenn, dann ist es Jahre her. Oder?
Doch, es ist schon mal teurer geworden.
Zehn Jahre.
Krass. 10 Jahre, das ist heftig.
Also ich sage mal, von dieser Perspektive oder, kann man sagen, okay, nach 10 Jahren ist es auch mal okay mit Teuerung, Inflation und so weiter, auch für so eine Firma. Andere Dienste, du hast es schon vorher erwähnt, wie Deezer, Apple, Amazon, Tidal, die haben ihre Preise auch erst kürzlich oder von nicht allzu langer Zeit erhöht. Darum, glaube ich, kann man das schon so unterschreiben, vor allem wenn Spotify tatsächlich auch liefern mit wirklich neuen Gimmicks, vielleicht auch mal endlich ein hohe High-Res-Sound, was ja immer noch, wo seit 100 Jahren soll kommen und immer noch nicht gekommen ist. Ich glaube aber viel kontroverser in dieser Geschichte ist darum eher die Debatte, wie viel von all diesen Einnahmen oder Spotify ist laut meines Wissens, lass mich nicht lügen, immer noch einer der teuersten, wenn nicht sogar der teuerste Musikstreaming-Dienst. Und wie viel von diesen Einnahmen gehen dann tatsächlich an Künstlerinnen und Künstler, die den Content schlussendlich stellen auf diesem Dienst?
Was sind? Ich habe gemeint, Spotify sind eigentlich eher ein bisschen günstiger, dann täusche ich mich in dem Fall.
Ich habe
YouTube Music, aber dort hat es eben genau aufgeschlagen. Ich habe noch den Ami-Account, aber die sind alle aufgeschlagen mittlerweile. Zuerst hat es auch in Europa aufgeschlagen, aber jetzt hat es auch in den USA aufgeschlagen. Aber
ja, und bei YouTube musst du ja auch noch, weißt du, hast ja YouTube Premium zum Beispiel, hast ja auch noch, also du zahlst dafür, dass du kannst werbefrei auch Videos schauen oder Videos abladen und so. Das ist ja nicht nur YouTube Music, oder dann, sondern es ist irgendwie das gesamte Paket. Das
Kombi-Paket,
oder? Ja. Apple Music mit Prime Video und so weiter, oder Apple. Also alle haben irgendwie wie ein bisschen wie so ein Drumherum, oder?
Ja,
und,
stimmt.
Und du bei Spotify ist eigentlich wirklich einfach ein reiner Musik-Streaming-Dienst. Jetzt kommt jetzt noch die TikTok-Version davon. Ja, also die Zahlen, also ich bin mal schauen, wie viel nimmst du tatsächlich ein als Künstlerin oder Künstler auf Spotify, abgerechnet wird nämlich pro Stream. Bei Spotify ist das so definiert, alles, was länger als 30 Sekunden gelöst wird, ist ein Stream. Und wie viel ein Stream einem gibt, das ist von, wie immer von Land zu Land total unterschiedlich. Es ist teils auch sehr undurchsichtig. Die einen bekommen irgendwie ein bisschen mehr als die anderen. Bei den meisten Quellen, also ich habe 4-5 durchgeschaut, redet man etwa von 0,3 Rappen pro Stream. Oder anders gesagt, 3 Franken pro 1000 Streams. Flo, du hast eine coole Rechnung gemacht. Du hast aber ein bisschen andere Zahlen als ich. Du hast schweizbasierte Zahlen, gell?
Genau. Ich habe auf tagblatt.ch, dass die Quelle dann geblamed werden, falls es falsch ist, gelesen, dass in der Schweiz kriegt man pro Stream eben ab 30 Sekunden kriegt man 0,54 Rappen immerhin schon mal. Und ich habe dann das mal aufgerechnet und habe jetzt festgestellt, wenn du, sagen wir jetzt, ein alleinlebender, erwachsener Mensch bist in einer durchschnittlichen Schweizer Stadt und willst einen Lohn haben oder willst nur von Spotify leben können, dann musst du 1 Million Streams haben im Monat, weil das gibt dann brutto 5'400 Franken. Das ist ungefähr das, oder wenn du noch Abzüge und so weiter dann rechnest und Steuern und so weiter, dann ist ungefähr das, von dem kann man leben. Oder?
Aber eine Million, das hat...
Red Sheeran.
Eben, das hat irgendwie 1%, oder? Ja. Was kann nicht weniger?
Ich glaub, aber, ja,
Taylor Swift, wirklich. Robbie Williams.
Aber haben es wirklich nur die Top-Top-Künstler? Künstlerin. Ich vergleiche jetzt noch mit YouTube, dort ist es aber ähnlich. Also YouTube ist sogar wahrscheinlich eher ein bisschen weniger.
Also wir reden von Monaten.
Ja, ja, gleich. Aber weißt du, auch dort hast du ein Video, hast, wo irgendwie, ich glaube, 1000 Views kommst du vielleicht einen Stutz über oder zwei. Also tendenziell sogar noch ein bisschen weniger als bei Spotify. Also dort,
man verdient ja dann nicht mehr.
Ja, doch, doch. Aber du brauchst halt einfach eben Millionen von Views.
Mhm. Genau.
Und dann geht das schon. Aber ich habe wirklich ein Verhältnis in Spotify, wie viel das normal, was normal ist, oder?
Ja, es ist wirklich jetzt, also ich habe jetzt auch mega drüber. Ich bin zum Beispiel jetzt auf meine Lieblingsbands jetzt mal verdauen gegangen und da steht Spotify gibt raus, die haben irgendwie 17 Millionen monatliche Hörerinnen. Job Sui ist ihr absoluter Top-Lied, das hat sogar 1 Milliarde Streams insgesamt, aber also nicht pro Monat oder so. Wir reden also 17 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer, aber jetzt das Lied zum Beispiel, das ist insgesamt, ist in der ganzen Lebenszeit 1 Milliarde Mal gelost worden. Das zweite Taxi City ist auf 728 Millionen. Also das ist jetzt wirklich eine massivst grosse Band mit diesen Zahlen. Aber ja, was ist normal auf Spotify? Also ich glaube, das kann man wie fast nicht sagen, weil es gibt wahrscheinlich deutlich mehr kleine Künstlerinnen und Künstler, die jetzt überhaupt nicht die Zahlen haben, aber oder wie es halt so ist mit dieser grossen Share, die grossen Künstlerinnen und Künstler, die können damit durchaus leben und Geld machen. Und die haben ja nicht nur Spotify, die haben ja auch noch andere Streamingdienste, wo ihre Tracks gespielt werden. Die Kleinen hingegen kannst du nicht leben von dem.
Ja. Und halt auch Konzerte, wo Leute willens sind, irgendwie 200 Hammer für einen Stehplatz zu zahlen im letzten Grund, oder?
Ja. Genau.
Hashtag Taylor Swift.
Taylor Swift.
250.
Coldplay. Ich
schaue irgendwie so Schweizer Künstler, Lohn Lüdück oder so. Oder die haben die erfolgreichsten Songs haben irgendwie 33 Millionen, 7 Millionen, 8 Millionen, 6 Millionen Streams insgesamt.
Aber seit Bestehen.
Insgesamt. Das ist natürlich schon, dann hast du vielleicht 50 Millionen Streams oder so insgesamt. Das bist, ja, was hast du da?
Ich muss ganz ehrlich jetzt
27'000 Franken habe ich jetzt gerechnet, das ist genau. Nicht so viel.
Und du darfst ja nicht vergessen, oder, da reden wir ja auch noch davon, die haben ja auch noch ein Management und die Leute, die Audio aufbereiten und sie beide selber und also
sind zu zweit natürlich, oder? Wir haben beide von dem Leben.
Genau.
Das ist schon krass, oder? Im Vergleich jetzt, also eben 0,3 Rappen ist es bei Spotify plus minus länderspezifisch. In der Schweiz offenbar verdient man ein bisschen besser als in anderen Ländern. Apple Music zum Vergleich ist die Zahl, die ich am meisten gesehen habe, zwischen 0,8 Rappen und sogar 1 Rappen pro Stream. Also bei Apple Music verdienst du wesentlich besser, hast wahrscheinlich aber auch viel geringere Zugriffs. Ich weiss jetzt nicht, wie viel Apple Music Zugriffszahl hat. Ist zwar nach Spotify in der Schweiz, da habe ich nämlich auch eine Umfrage gesehen, der zweitmeiste genutzte Streaming-Dienst mit 25% von allen befragten. Spotify ist bei 52% im Vergleich, also etwa doppelt so viele Leute in der Schweiz brauchen Spotify wie Apple Music. Aber ja, YouTube selber zahlt sehr schlecht. Die haben sogar nur 0,2 Rappen pro Stream. Dort ist aber sowohl Musik als auch Videostream, wenn ich das richtig gelesen habe in der Quelle. Amazon Music ist bei 0,4 Rappen pro Stream. Da gibt es andere eben. Dann gibt es noch die anderen. So Tidal ist ein bisschen höher. Soundcloud ist. Was haben wir da? Soundcloud ist, hat irgendwie sogar die Hälfte. Soundcloud funktioniert überhaupt ein bisschen anders vom Prinzip. Das was mache ich jetzt nicht. Aber ja. Ja, es sind halt die Zahlen. Also die Debatte, warum die so eben kontrovers ist eigentlich, dass viele Leute sagen, für die Kleinen ist es extrem hart, von dem zu leben, von Streaming-Diensten. Für sie wäre es halt wirklich besser, du würdest ihre CDs kaufen, ihre Konzerte besuchen und so weiter. Und ja, Streaming ist für sie dafür eine Plattform, wo man halt sich breiter kann vermarkten kann, wo es vielleicht auch einfacher ist, bekannt zu werden, weil die Leute eben irgendwie von einem Algorithmus bekommen, sie mal ein bisschen Neuigkeiten vorgeschlagen über. Und vorher im CD-Laden war es halt vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, mal die unbekannte Tanz in den CD-Player reinzulegen, wo da jemand parat gelegt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, früher hat man doch im Laden Musik in einen CD-Player reintun und mal ein bisschen reinhören, bevor man das Album kauft. Das ist Blast from the Past.
Das waren Zeiten.
Das waren Zeiten.
Das waren Zeiten, Mann.
Ja, ja, that's it, that's the news. Spotify Preiserhöhung. Ja. Also 1-2 Franken mehr.
Und von dieser Preiserhöhung haben sie jetzt aber nicht gesagt, dass von dieser Preiserhöhung etwas an die Künstler fließt.
Nein.
Sie haben sich, glaube ich, sehr allgemein gehalten. Ja.
Sie brauchen einfach mehr Geld.
Okay. Ja. Sie brauchen noch ein bisschen mehr fürs TikTok-Dings.
Ja, wenn du es nicht nutzt, wenn ihr es nicht nutzt, oder? Gut, ist mir nicht.
Der hat es gerade viel abgelöscht, das ist ja gerade auch
ein Bild. Ja, Adieu. Hat es wirklich gerade angeschissen. Ja, egal, das schaffe ich dann noch. Also, dann gehen wir weiter und zwar in unseren Big Screen. Play the five tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Ja, und da reden wir über Beef. Und das hat der Samuel und ich gesehen. Und willst du mal anfangen, dann bringe ich da mein Zittern im Video vielleicht mal weg.
Oh ja, das ist ein Strobos Klopfil da. Geil.
Das ist grossartig. Ich liebe Technik.
Sehr gut. Genau. Beef, genau. Das läuft seit ein paar Wochen auf Netflix. Ich weiß jetzt gar nicht genau, seit wann. Ist so eine schwarze Komödie. Sind 10 Episoden an ungefähr 40 Minuten. Um was geht es? Es sind so zwei Protagonisten im Mittelpunkt. Das erste ist der Danny. Der Danny ist ein erfolgloser Handwerker, schlägt sich so knapp durch, manchmal mit so ein bisschen zwielichtigen Jobs. Seine Eltern sind enttäuscht von ihm. Er ist Koreaner, muss man vielleicht dazu sagen, lebt in den USA. Seine Eltern sind noch in Korea. Er hat auch noch so einen Bruder, der wohnt bei ihm. Und das ist so ein Halbstarcher, der irgendwie mit ein bisschen Kryptos handelt und so. Und auch der ist natürlich total erfolglos. Also der Danny ist ein Loser-Typ, oder? Und ist auch recht deprimiert, glaube ich, und steht so ein bisschen kurz vor dem Suizid. Ich finde man eigentlich gerade am Anfang raus. Und auf der anderen Seite geht es um die Amy. Die Amy stammt von chinesischen Einwanderern ab, lebt auch in den USA, also die treffen sich dann natürlich. Und sie ist erfolgreiche Geschäftsfrau, hat so ein eigenes Business, das verkauft sie jetzt dann. Und sie hat so ein bisschen das perfekte Leben vermeintlich. Sie hat einen Mann und eine Tochter und ist total erfolgreich. Aber so im Inneren ist sie auch recht frustriert. Also ihr Mann ist halt so übernett und sie muss da einer Investorin muss sie in den Arsch räuchen, damit sie ihre Firma dann verkaufen kann und so weiter. Und es ist halt alles so Fassade, die sie aufrechterhalten muss. So die heile Welt. Ja, das sind so die zwei Protagonisten und die treffen jetzt aufeinander, ganz am Anfang von dieser Serie. Und zwar fährt Danny rückwärts aus einem Parkplatz raus mit seinem Pickup-Truck. Und Amy kommt hinten dran und sie fahren fast ineinander rein. Amy rascht so ein bisschen aus und hupet mega lang und fährt dann weg. Und Danny, er sieht es nicht mehr. Es hängt aus, er rascht aus, er fährt an. Es ist die totale Road Rage und es gibt eine wilde Verfolgungsjagd. Und es eskaliert so ein bisschen. Und sie fährt dann aber weg und ist weg. Und er hat sie auch gar nicht gesehen. Also er weiß nicht, wie sie aussieht und so weiter. Und er ist aber so hässig, dass er sie nachher geht ausfindig machen mit der Autonummer.
Nein.
Und sich dann geht rächen. Und es eskaliert einfach vollkommen. Und es artet einfach aus in einen kompletten Krieg. Eben Beef, also in so einer Fehde. Darum heisst sie auch Beef, die Serie. Ja, das ist so die Grundstory. Ich glaube, viel weiter gehe ich jetzt nicht. Das muss man dann selber schauen, in welche Richtung das alles eskaliert. Ich habe die Serie absolut grossartig gefunden. Also das ist so, wenn das so, es ist zwar aus Hollywood, aber es ist vom koreanischen Regisseur Lee Sung-jin, heisst er, glaube ich. Also genau, wie man es ausspricht. Und wenn ich finde, also wenn mehr von diesen Serien kommen, weil jetzt Hollywood streikt aus irgendwie Korea, dann I'm here for it. Also das ist absolut grossartig. Der Cast ist absolut super. Der Danny wird gespielt von Steven Yeun, habe ich vorher gar nicht gekannt. Und
der ist von Walking Dead. Der ist
den habe ich nicht. Ah, ich habe nie Walking Dead geschaut. Ah, voilà, okay, dann ist das sogar bekannt.
Ja. Oder in dem Horrorfilm mit dem UFO da, Nope.
Auf Amazon Prime ist er die Stimme vom Hauptcharakter von Invincible, von dieser Superhelden-Serie, vom Jungen.
Sehr gut. Und Amy wird gespielt von der Ellie Wong. Die habe ich auch schon irgendwo gesehen, ich kann sie nicht so recht zuordnen. Und vor allem sie spielt absolut grossartig. Also ich beide. Ja. Lustig, die hat zuerst ein weißer Mann sein, übrigens, die Figur, die sie gespielt hat. Und jetzt ist sie eine asiatische Frau und sie ist natürlich viel besser. Also ich finde es super so. Was willst du sagen, Phil?
Ich finde eigentlich, ich kenne die von, weil sie Stand-Up-Comedian ist und wirklich sau lustig, die da auch aufdecken, wo sie wirklich hochschwanger war. Hat sie auch noch einen recht lustigen, geht immer sehr viel um Sex und so. Die hat eine recht lustige Art. Aber ich habe auch gefunden, die spielt mega gut. Ich habe sie von nur gegen Schluss, irgendwo muss sie mal so ein traurig spielen und das habe ich wirklich einfach nicht abgekauft. Da habe ich wirklich gefunden, nein, das ist einfach, das kannst du jetzt einfach offenbar nicht. Das ist jetzt einfach unglaubwürdig. Das Einzige war, sonst habe ich auch gefunden, denen ihre. Also das Spannende daran ist, weil sie sind so komplexe Figuren mega. Irgendwie. Das macht es irgendwie interessant. Weißt du, irgendwie so das typische. Sie sind einerseits ja, liebenswert, du kannst mitfühlen, aber das sind auch Idioten, oder? Und treten sich selber immer wieder in die Scheiße hin. Und du findest so, nein, wieso machst du das? Oder? Wirklich. Und es wird nur noch schlimmer. Und wie die verschiedenen Figuren involviert sind und es eben, wie es immer weiter kann eskalieren und du fragst dich wirklich, hey, wo geht das hin? Wie geht das aus? Und es passiert, eben, es ist einerseits ist es interessant gefilmt und es ist wirklich so eine, du musst einfach immer weiter schauen. Voll. Und dann hat es wirklich, ich glaube, die letzte Folge ist dann einfach gerade nochmal irgendwie einfach nochmal etwas anderes. Einfach, die musst du nicht gesehen haben. Ich habe wirklich auch, es ist so ein bisschen, ja, gibt ich könnte jetzt nicht, weißt, für viele Serien kann sagen, ja, die ist ein wie
nein,
die.
Nein.
Könnte ich jetzt bei der nicht sagen, die ist schon recht einzigartig. Ja.
Es tönt, so wie ihr es erzählt, es tönt wie eine, so eine wahr gewordene Rage-Fantasie. Ich glaube, wir haben das alle schon gehabt, den Moment irgendwie im Road Rage hoch 10 oder auch andere Situationen, wo du irgendwie so hässig bist und im Kopf malst dir die übelsten, irgendwie eskalierendsten Situationen aus, damit du irgendwie klarkommst mit dieser Wut, damit du sie nicht tatsächlich in Nacht rauslebst. Das tönt wie wenn, als ob da irgendjemand mal dann gefunden hat, so, jetzt höre ich auf, das nur zu fantasieren, jetzt lebe ich das auch aus. Was ich mich aber gefragt habe, so rein von der Prämisse tönt das für mich eigentlich wie ein Film. Und jetzt sagst du mir aber, das ist eine Serie, wo irgendwie, keine Ahnung, 10 Episoden?
Ja, 10 Episoden.
10 Folgen, ja.
10 Folgen, an wie viel Stunden?
Etwa 40 Minuten.
Also, eine Stunde. Ja,
also 10 mal 40 Minuten, lange die Prämisse, um dir das so
ja, du kannst das durch beliebig eskalieren, oder? Also, es hat
schon die Act, oder weißt du, dann irgendwie leiht es sich wieder ein bisschen und dann eskaliert es wieder und dann kommt wieder eine neue Komponente
dazu. Und sie haben auch so Nebenfiguren, die natürlich die Story dann auch noch erzählen, von den Brüdern und so weiter und eben ihr Business, das sie verkauft.
Ihre Cousin oder sonst ein Kollege, der auch...
Also es geht mal wie dir, du hast mir da recht zum Herz gesprochen, Phil. Ich finde, man fühlt halt so mit daran, du, Luca, eben, man kann so schön mitragen. Und es wechselt sich dann so ab zwischen Schadenfreude und Wut irgendwie bei mir. Weißt du identifizierst dich halt mit beiden Personen, mit beiden Seiten und ich glaube, das macht es so gut, weil du bist nicht aus einer Perspektive und bist dann irgendwie immer traurig und wütig, wenn die traurig und wütig ist, sondern du kannst wie in beide Richtungen mitfühlen. Und das ist halt einfach super. Also ich will die ganze Zeit so ein bisschen mit ausrasten und gleichzeitig zeigt es dir aber dann natürlich auch, wie völlig sinnlos das ist und wie dumm das so Fäden sind und wie zerstörerisch das kann enden und so weiter. Und es hat immer wieder recht gute Plot-Twists drin.
Und es hat mega viel, weißt du, auch so gute kleine Momente. Weißt du, es ist so kreativ, weißt du, irgendwie, wenn er, keine Ahnung, in der einen Szene einfach irgendwie er seicht er dann einfach das ganze Badzimmer voll. Weißt du? Und weißt, es kommt dann einfach am X wieder und so. Und weißt du, wie sie es dann muss ich aufputzen und so. Es hat so viele lustige kleine Momente, wo du einfach so wo gut gefilmt sind und gut gespielt und wo du findest, du isst so trotteln. Aber es ist am X schon auch ein bisschen. Also, ich und meine Frau haben es zum Teil schon ein bisschen anstrengend gefunden, zum Schauen, weil einfach. Es ist halt so ein bisschen. Zum Teil ein bisschen unangenehm oder ein bisschen stressig halt, weil, oder, die haben da, dann ihr Leben geht den Berg ab und du findest immer so, nein, jetzt ist so dumm, ihr hättet es doch jetzt eigentlich gehabt, jetzt chillen sie einfach mal. Aber sie können nicht chillen, sie haben einfach ihr Beef, aber eben gleich gibt es auch zwischen denen eine interessante Beziehung. Wirklich, ich finde auch Beef sehr sehenswert.
Wirklich. Und wirklich so auch eben gar nicht, du hast gesagt, es ist interessant gefilmt, ja schon, aber es ist wie, ich finde, die Produktion ist recht low-key, also weißt du, es geht... es ist überhaupt nicht irgendwie mit Effekt oder irgendetwas. Es ist einfach, geht auch um die Story und die ist King und es ist genau gut so. Und es ist lustig, viel schwarzer Humor. Zwischendurch ist es auch schon ein bisschen makaber sogar. Der Soundtrack, ist mir übrigens auch noch aufgefallen, ist mega sparsam. Es gibt ganz, ganz oft, gibt's vielleicht eine Viertelstunde, da läuft keine Musik, nichts. Und wenn aber dann eine Musik kommt oder irgendein Soundtrack, dann ist es genau richtig. Also das ist auch noch so eine hohe Kunst, die diese Serie super gemeistert hat, gefunden. Stimmt. Und die Episodenname übrigens finde ich absolut genial. Die erste Episode heisst «The Birds Don't Sing, They Screech in Pain». Also,
und die creepy Bilder dazu immer. Es hat dann immer so ein Titelbild, wo einfach so verstörend wird mit der Zeit. Ja,
also absolut super. Solltet ihr alle schauen. Ja.
Wo zu sehen? Ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, haben Sie das schon gesagt?
Auf Netflix. Das habe ich am Anfang gehabt, ganz auf kurz Netflix. Erwähnt, aber aus nebenbei. Genau. Netflix läuft jetzt eben 10 Episoden an 40 Minuten. Ja. Beef.
Ja. Dann haben Luca und ich noch etwas anderes geschaut, das läuft auf Disney Plus, läuft, oder?
Mhm.
Weil Hulu und darum Disney Plus. Und ja, das ist Futurama. Jetzt denkt ihr, ja, alter Kaffee, graben ihr da 10 Jahre alte Serie aus? Ja, nicht ganz. Die... Ja, vor 10 Jahren, glaube ich, ist die letzte Folge gelaufen von Staffel 8 oder 14. Ich glaube, das ist je nachdem, wo es gelaufen ist, ist die Staffelaufteilung anders. Aber jetzt haben sie es nochmal ausgegraben und wiederbelebt und jetzt gibt es nochmal eine Staffel und zwar mit 10 Folgen. Es hat ja noch Filme gegeben dazwischen und so. Mhm. Ich glaube, die zählen je nachdem eben auch als Staffel, darum wird es komisch gezählt. Darum. Aber ich glaube, es ist offiziell die 8., oder?
Offiziell ist es, ich habe gemeint, die 11. Bin ich
oder die 11. Eben, siehst du. Egal. Ja, egal.
Internet.
Es ist einfach ein neu. Und es sind jetzt 2 Folgen draussen. Ich glaube, die dritte läuft diese Woche oder so. Die anderen laufen alle Wochen, glaube ich, eine Folge irgendwie.
Ja. Nein, ich glaube, nächste Woche kommt die dritte.
Okay, ja. Und, hey, ich genau vielleicht mal, habt ihr anderen, Samuel oder Flo, und ihr an die Futurama geschaut früher?
Natürlich.
Sporadisch, aber ja.
Sehr.
Es ist ja vom Matt Groening, der Erfinder von The Simpsons, genau. Und dem Cohen, wie viel Cohen? Matt Cohen. Nicht von den Coen Brothers, sondern irgendein anderer Cohen. Das ist der Mitschöpfer.
Ja,
ein X noch dazwischen.
Genau.
David X. Cohen.
Ja, okay.
Der David X. Cohen, hat genau. Immer bei Treehouse of Horror habe ich mir auch nicht den Namen merken, aber.
Genau. Und. Ja, ich habe das damals, ich glaube, es hätte die erste Folge spielt ja im Jahr 2000, also gerade am Silvester. Und ich glaube, wenn es mir recht ist, sind sie dann rausgekommen. Ich habe das recht im Kopf, hast du nicht glaube, um die Zeit ist sie auch so. Mag es nicht nachschauen, ich behaupte das einfach. Aber ich habe das Gefühl, so alt könnte das etwa sein.
1999 ist die erste Folge rausgekommen.
Voilà. Dann ist auch, dort spielt die erste Folge mit eben Fry, der in diesem Jahr genau in so einer Zeitkapsel sich eingefriert mit irgendeinem Forscher, wo er eine Pizza bringt. Und dann 1000 Jahre später wacht er wieder auf, im Jahr 3000. Und dort spielt die ganze Reihe. Es eben diverse Staffeln gegeben. Und eben, ich habe sie wirklich damals sehr, sehr genossen. Also ich habe die auch mehrfach geschaut. Die früher, vor allem die, es war eine typische, es hat ein bisschen abgegeben gegen Schluss, finde ich, es war nicht ganz originell gewesen. Aber, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist jetzt, Luca, du hast die neue gewesen, aber für mich hat immer so ausgezeichnet, es ist eben ähnlich wie bei den Simpsons gewesen, oder, wo später auch bergab ist, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber es ist so etwas herzhaft, es hat so viele lustige und ikonische Figuren, eben der Fry, so ein tollpatschige, aber liebenswerte Typ, dann die Lilas, die Alien-Frau mit einem Auge, wo sich dominante Persönlichkeit, aber auch mit Stärken und Schwächen, mit ihrem blöden Haustier da, mit dem
Nibbler, oder?
Nibbler, genau. Nibbler, ja. Der Bender natürlich, der Roboter, der irgendwie saufen muss, damit er überlebt. Und immer dumme Sprüche zu allem, aber eben auch, weißt, sie sind all so vielschichtig und eben liebenswert, und, aber auch gleich, es ist eine Animationsserie und so feste Tiefe geht es nicht. Oder eben der Zach Brannigan. Wie heißt
Brannigan, ja. Yeah. Zach Brannigan, ja. Yeah.
Genau, der Captain, der einfach immer wieder vorkommt und meistens ohne Hose rumläuft und einfach ein Sexist ist, aber gleich schlussendlich einfach wenig Selbstvertrauen hat. Und Amy oder der... Hey, einfach all die Figuren.
Dr. Zoidberg.
Genau, der Dr. Zoidberg.
Einer von meinen Lieblingen.
Der Krabbe, wo immer...
Ja, genau.
Oder und natürlich der Doktor, wie heißt das hier, der Alt?
Oh, yes.
The Good News, everyone.
Good News, everyone. Oh, mein Gott.
Wo eigentlich noch der Neffe ist vom Fry, weil ja der Fry in der Zeit gereist ist und der andere ist zwar ein Grossvater, aber ist jetzt eigentlich jünger als wie auch immer. Ja, egal. Jedenfalls,
Farnsworth.
Farnsworth, genau.
Ja, peinlich. Hauptfigur. Genau.
Und ja, ich habe die zwei Folgen geschaut und muss mir aber sagen, ja, es ist easy. Mhm. Ich habe sie jetzt gefunden, sie sind so ein bisschen, ich habe es gerne geschaut, aber sie sind so ein bisschen auf dem Niveau von der letzten Folge, habe ich das Gefühl, die einfach okay gewesen sind. In der ersten geht es darum, du hast da schon viel mehr reingeschrieben. Nein, das ist schon gut, das ist schon gut.
Mach nur, lies nur ab, das ist alles gut.
Nein, ich habe eben die erste Folge, ich habe sie schon wieder vergessen gehabt, was es gegangen ist.
Aha.
Das habe ich, und ich habe es jetzt in dem Moment auch schon wieder vergessen. Was ist die erste Folge gegangen?
Ja, die erste Folge ist ein bisschen, also grundsätzlich muss man ja sagen, Futurama 1999 rausgekommen, ist so ein bisschen so Black Mirror gewesen, bevor es Black Mirror gegeben hat. Das heisst, ein sarkastischer Kommentar auf unsere heutige Gesellschaft, aber eben aus Perspektive von der Zukunft. Und das hat Futurama so ausgemacht. Und was aber Futurama, wie du schon gesagt hast, auch ausgemacht hat, sind eben die herzlichen Storys, die Emotionen, die unvergessene Folge mit dem Fries im Home und der Seymour, wo er ihn wiederentdeckt und so. Also da ist wirklich eine recht tiefe Episode. Und das ist am Anfang mehr gewesen, wie du sagst, als am Schluss. Am Schluss ist dann wirklich immer mehr ein bisschen so der Gag gewesen, halt einfach ein bisschen so Kommentar auf die Gesellschaft abgeben und so. Ist ja Simpsons.
Mit Slapstick
und alles. Und lustige Sprüche. Ist Simpsons, ist fast 1:1 die gleiche Werdegeschichte wie Simpsons, wo früher auch viel tiefere, deepere Geschichten erzählt hat als heute. Und die neueste Folge schlägt genau in die Kerbe rein. Sie fängt eben damit an, dass Streaming, also das Thema von dieser Folge ist Streamingdienst, wie sie unser Sehverhalten drastisch verändert haben. Der Fry nimmt sich vor, durch sämtliche Serien, die jemals produziert worden sind, zu bingen und muss für das einen Binge-Anzug, den sie in der Zukunft hat, der ein bisschen aussieht wie der Weltraumanzug vom, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Space Jockey von Alien, also die Alien kennen, wissen, von was ich rede. Einfach so wirklich ein fetter Anzug, wo keine Körperstelle mehr freigelegt ist, weil in dem Ding drin, was passiert ist, dass der Fry wird gefüttert, er wird, kann dort in eine Toilette machen, das wird auch abgeführt und alles. Einfach alles, damit er monatelang und ohne Unterbruch kann binge-watchen. Und das Problem ist, wo dann irgendwann mal aber die Folgen ausgehen, weil er einfach wegen alles binged hat, was es gibt, riskiert sein Hirn nicht mehr klar zu kommen mit der Realität, also mit der prompten Rückkehr in die Realität. Das heisst, sie müssen anfangen, schnell neue Folgen von längst abgesetzten Serien zu produzieren, damit er wieder Nachschub hat, um weiter binge-watchen. Und das ist natürlich ein selbstironischer Gag gegenüber Futurama.
Ja, völlig auf sich selber
bezogen. Und sie machen natürlich dann auch die ganze Zeit so Sprüche, so, ja, eben, eine Serie, die seit 10 Jahren nicht gemacht wurde, das wird niemals vorgesetzt, unmöglich, so etwas passiert nicht. Und überhaupt, die Serie ist schon 3-mal abgesetzt worden, das spricht auch nicht für die Qualität von der Serie, weil die Einzigen, die so etwas wieder rebooten, wären Streamingdienst. Und das ist natürlich...
Und das sind so, sie pitchen dann die Idee, dass eben All My Circuits, das ist die Serie, die dann auch schon oft vorkommt ist in den alten Teilen. Und das sind so 3 Roboter, wo sie dann die Idee pitchen und ihre Idee ist einfach, können wir es noch das dritte Mal rebooten? Und dann auch so, dann rechnet es so und eben, dann kommt einfach so ein bisschen, und dann genau, das ist schon noch lustig, so ein bisschen, eben. Aber genau. Es ist so eine offensichtliche Parodie natürlich.
Auf sich selber.
Ist die originellste. Mhm. Aber stimmt, um das ist es gegangen.
Aber wie du sagst, eben, also das Niveau ist, also es ist immer noch lustig, Charaktere sind immer noch die und du schaust die gerne zu, aber es ist wie du, also es ist wirklich so, das Niveau ist eher die letzte Episode von Futurama, nicht die erste wirklich Gold-Standard-Episode.
Es hat sich einfach gar nicht entwickelt, das habe ich eben gefunden. Es ist wie so, ja, jetzt ist einfach jetzt wie du in einem Schrank noch einen DVD gefunden hast und noch nicht genug hast. Dann ja, ist gut, cool.
Ich kann, also habt ihr auch... Oh, sorry.
Nein, mach nur. Los.
Also habt ihr auch das Gefühl, das ist jetzt definitiv auch etwas, wo jetzt einfach so ein bisschen Retro-Friends ein bisschen wird glücklich machen für so eine Staffel und dann war es das? Oder habt ihr das Gefühl, das hat jetzt noch tatsächlich wieder länger noch Zukunft?
Ich glaube nicht. Ich glaube, also mal schauen, wie die Zahlen, Streaming, die Zugriffszahlen werden sein. Wenn es natürlich erfolgreich ist, werden sie garantiert eine 12. Staffel produzieren. Wenn es jetzt weniger erfolgreich ist, halt nicht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das mega durch die Decke schiessen wird. So fantastisch gut. Also gut, wir basieren jetzt unsere Meinung auf die ersten zwei Folgen. Es hat noch 8 und vielleicht sind die tatsächlich dann viel, viel besser als die ersten zwei. Es ist solide, es ist nicht mehr als solide.
Die zweite habe ich aber schon viel besser gefunden. Die habe ich ein bisschen origineller gefunden. Die geht's, ja, ich habe gefunden, das ist wieder so eine eigene Idee, ein bisschen typisch Futurama. Mhm.
Okay.
Es geht irgendwie darum, der Bender müsste zwei Bullies falten für den Dr. Farnsworth und finde so, zwei Sachen machen? Mache ich sicher nicht. Und dann hat der Farnsworth hat noch wieder so eine dumme Erfindung gemacht und er eben kann einen Bulli zum Beispiel rein tun und dann gibt es zwei kleine Bullies. Und der Bender macht natürlich dann zwei kleine Benders. Und,
okay.
Weil die genauso faul sind, machen die auch wieder mehr und dann gibt es unglaublich viele Benders irgendwann. Und ja, das eskaliert dann einfach schön. Und das habe ich wieder gefunden, das ist für mich so ein das chaotische Futurama mit irgendeiner Zukunftsidee und einem Scheissdreck. Die habe ich sehr lustig gefunden und auch wieder, das ist ein Plot und es kommt dann noch ein anderer dazu, weil sie müssen irgendwo eine Lieferung machen zu irgendeinem, wo sie dann versäckeln und das kommt dann, beißt sie dann wieder in den Arsch. Und dann, also die habe ich wieder gut gefunden. Darum, ich glaube, es ist schon, wenn du Fan gewesen bist, dann findest du es eh gut, weil es ist dann so auf dem Niveau, aber es ist nicht, ich habe schon irgendwie auf eine Art, habe mich gefragt, weißt du, wenn sie es jetzt wieder bringen sie dann irgendetwas Neues, schaffen sie dann etwas Neues? Das ist es nicht, habe ich das Gefühl. Es ist einfach mehr vom Gleichen.
Genau, das ist schon. Und das ist auch gut, das ist auch okay, weil das Gleiche ist ja früher auch schon cool gewesen. Also ich meine, wir haben es ja gerne geschaut, Futurama.
Und es hat nicht 30 Staffeln gegeben.
Das stimmt, ja. Es kommt halt, ich denke, es kommt auch bei solchen Serien, bei so Reboots immer ein bisschen darauf an, wie alt ist es. Oder jetzt Futurama ist eben, das ist noch so in einem Rahmen, wo man das kann machen und wo es wahrscheinlich auch immer noch funktioniert. Es hat dann andere Sachen gegeben, wo ich zum Beispiel als Kind oder als Jugendlicher unglaublich gesuchtet habe, als ich letztens so Schnipsel gesehen habe auf YouTube. Ich weiß nicht, ob euch Family Matters noch etwas sagt, alle unter einem Dach.
Ja.
Mit Steve Urkel.
Ja.
Ey, das ist ja so grau.
Ja. Ja.
Das ist Pflichtprogramm gesehen für mich mit, was weiß ich, 11 oder so. Und abgesehen davon, dass es einfach. Gut, Humor verändert sich natürlich auch nach ein paar Jahrzehnten, aber abgesehen davon, dass es absolut schlimmste Schenkelklopfer-Humor war und es allgemein schlecht gealtert war, habe ich halt auch einfach gefunden, bis auf wenige Ausnahmen sind auch die Schauspieler irgendwie so, keine Ahnung, wo haben die auftrieben? Also
das ist ja. Ey, all die Family-Serien, Mann. Aber die habe ich wenigstens schauen. Meistens hat man dann den anderen Scheiß auch noch geschaut. Und das mit den Olsen-Twins, das habe ich immer so schrecklich
gefunden. Das ist mein Ding. Full House. So, Full House.
Nein. Das sind alles so gut. Die sind alles so gut gewesen. So, da kommt man gerade zu kotzen. Wirklich. Das kann ich nicht schauen. Das ist unerträglich.
Ja, von dem hat sie auch.
So Moralizur einfach. Ja, genau.
Von dem hat sie auch auf Netflix einen Reboot gemacht und der ist schrecklich. Also, den kann ich gar nicht schauen. Dort haben sie wirklich auch probiert, die Formel von Full House auf die heutige irgendwie zu übertragen und das klappt einfach gar nicht. Gewisse Serien gehören in der Vergangenheit und dort sind super aufbewahrt und man kann an die zurückdenken mit ganz viel Nostalgie und ganz viel so, ist das genial gewesen damals. Aber man muss es nicht mehr wieder auf heute ausgraben.
Nein, das glaube ich.
Dort ist eigentlich der Running Gag ist ja noch gewesen, dass der John Stamos, der Onkel Jesse spielt, einfach eigentlich fast noch mit irgendwie, was weiß ich, 55 besser ausgesehen als damals mit 30
Jahren. Ja, genau.
Das ist so der Running Gag.
Ich habe noch etwas, wo da heftig die Nostalgie kühler schwingt, und zwar ein Spiel, und darum wechseln wir doch hier noch abschliessend in eine Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke.
Ja, und zwar Punch Club 2. Ich habe das erste schon gespielt. Ich kenne das sicher nicht, ich muss gar nicht fragen. Kennt sicher niemand Punch Club, oder? Ist jetzt so ein kleines Indie-Game. Das erste habe ich sehr geil gefunden, weil es ist so eine Mischung aus. Es ist so Pixel-Grafik, sieht ein bisschen aus wie ein Adventure-Game. Du spielst einen Boxer und es ist eben so eine Mischung aus Minigames und eigentlich Zeitmanagement. Fast ein bisschen ein Idle-Game. Und das zweite ist genau das gleiche. Das erste hat einfach in der, ich weiß gar nicht, in welcher Zeit das gespielt hat, vielleicht in den 80er, 90er, und das spielt jetzt so leicht in der Zukunft. Du bist, da spielst jetzt einfach den Sohn vom Boxer aus dem ersten Teil, wo die Hause bei seiner Mutter lebt und noch nie, glaube ich, rausgekommen ist und einfach nur immer die Hause trainiert hat. Die Mutter flätzt nur immer auf dem Sofa. Und du wolltest herausfinden, was mit deinem Vater passiert ist, weil du ihn, glaube ich, gar nicht kennengelernt. Und für das tust du natürlich Boxen. Und es gibt dann das Game. Du siehst halt die Übersichtskarte von der Stadt und am Anfang hast du halt nur irgendwie, bist du halt nur in deinem Haus. Und später kannst du halt andere Orte anklicken, um zu arbeiten, zum Essen kaufen und trainieren. Und eben, es ist ein Zeitmanagement-Game, weil wenn du von deinem Haus ins Fitness laufst, dann kostet dich das eine Stunde. Außer du nimmst den Bus, dann kostet es keine Zeit, dafür Geld. Und dort kannst du dann gut trainieren. Du hast einfach 3 Stats, oder? Stärke, Ausdauer und glaub, Geschicklichkeit. Und das kannst du einfach so aufleveln, indem du trainierst. Aber eben, dann läuft auch die Zeit. Und wenn du trainierst, dann verbrauchst du Essen und Energie. Und du hast einen Lebensbalken, einen Energiebalken und einen Hungerbalken sozusagen. Und das heisst, du bist ständig am Managen. Oder? Du kannst ein bisschen trainieren, dann gehen die Balken runter, dann kannst du schlafen, damit es wieder die Energie auflädt. Dann führst du das Essen wieder unten, dann musst du Essen kaufen. Wenn du es kochst, kostet es dir auch Zeit, dafür ist es günstiger. Sonst kaufst du es, du brauchst Geld, also musst du arbeiten. Arbeiten kostet auch wieder Zeit. Und überall kannst du natürlich das leveln. Weißt, du kannst beim Arbeiten, zum Beispiel auf dem Schrottplatz, kannst du Metall bügen und du musst nicht nichts machen. Du sagst einfach, hey, ich will davon arbeiten und das kannst du im Schrottplatz kannst du immer vom Abend um 8 Uhr, ich glaube bis am Morgen um 8 Uhr kannst du arbeiten. Und das heisst, du bist noch eine kommen immer mehr Elemente dazu, du kannst noch verschiedene Orte arbeiten. Und eben, du bist nonstop sozusagen am Managen. Oder immer ein bisschen trainieren, ein bisschen essen, ein bisschen arbeiten. Und dann levelst du all deine Stats auf und es kommen halt dann diverse Sachen dazu. Aber es hat natürlich dann auch eine Geschichte, oder? Das heisst, mal gehst du beim Apu, natürlich, gehst du in Einkaufsladen, weißt du? Es hat eben alles mit Referenzen, oder? Im Einkaufscenter hockt, aber es ist nur ein Kopf in einem Glas. Also wie Futurama, da gibt es die auch viel. Und der Verkäufer dir das Apu. Du siehst nebendran jemanden, der den Boden wischt, der heisst Janitor. Sieht auch aus wie der Janitor aus Scrubs. Es gibt den Steven Seagal. Es gibt auf dem Schrottplatz eben der Typ, der dort schafft, das ist der aus Full Throttle oder Vollgas, das LucasArts Adventure Game. Oder es ist voll mit so Anspielungen. Im ersten Teil war das noch irgendwie ein bisschen cooler gewesen, weil dort war es ein Novum gewesen und da ist es einfach. Es ist auch vollpackt mit solchen 90er-Jahren Nostalgie, aber ich meine, ich habe es immer noch cool gefunden. Du gehst in dem Science-Fiction-Cyberpunk-mäßigen Nudelshop arbeiten, hockt natürlich einer dort, der aussieht wie Blade Runner, auch das Ding sieht aus wie Blade Runner, all so Sachen. Ja, genau, und dann kommt halt einfach eben Story dazu, du interagierst mit verschiedenen Leuten und im Fitness, oder dort ist der, wo auch schon mit deinem Vater trainiert hat und das ist alles so ein bisschen Humor, oder? Du prügelst einfach für alles dann immer mit den Leuten. Es hat dann zum Beispiel in den Sewers, in den Abwasserkanal, dort hat es so irgendwie eine Revolutionsbewegung von Antitechnik-Leuten, okay, die so in Aluhüt und so verkleidet sind und dann immer irgendwie mit dir diskutieren, ob die Erde flach ist und dann kannst du so dumme Unterhaltungen mit ihnen führen, was immer in einem Kampf endet.
Okay. Why not?
Und eben Kämpfe sind einfach so, das ist eben das, und das ist eben das, was wie negativ ist. Ich habe schon etwa 30 Stunden in das Spiel investiert. Das ist viel zu viel Zeit. Und das Spiel sollte etwa 10 Stunden lang sein und das liegt wirklich daran, dass es hat viel zu viel Kämpfe. Es gibt ein Turnier, oder weißt, du willst der Beste der Stadt werden und dann gibt es zuerst irgendwie das normale Silvertier, dann gibt es Goldtier, dann gibt es noch eine andere Meisterschaft und das sind viel zu viele Kämpfe. Und zusätzlich zu all diesen Nebenkämpfen, die ja bei jeder Quest eigentlich involviert, dass du kurz musst irgendjemanden verprügeln. Das ist wirklich der Schliff. Aber es ist auch so ein bisschen. Es ist stupid. Du kannst es gut neben dem Serien-Schauen machen, weißt du? Weil eben, bei den Kämpfen, dort ist es so, du siehst deinen Gegenüber, oder? So, dein Bild, sein Bild. Und du siehst dann, okay, er benutzt irgendwie. Er kämpft mit Stärke, oder? Es gibt sowieso 4 verschiedene Angriffsmuster, die dann auch noch weitere Untergruppen haben. Aber es geht also auf Stärke basiert, auf Ausdauer und auf Geschicklichkeit. Und die einen tun dann mehr ausweichen, die einen mehr blocken, andere stehen einfach nur an. Und irgendwie, wenn du sie boxst, macht es dir auch weh. Und du musst dann halt managen, wenn du viel starke Schläge benutzt, dann kostet die auch viel Energie. Und du hast ja nur so und so viel. Und du musst halt auch schauen, dass du in deinen Runden nicht zu viel Energie verbrauchst, weil wenn du keine Energie mehr hast, dann gehst du um und dann verlierst du gerade sehr viel Leben. Das heisst, du hast wie deine du hast sowieso Fältchen, wo du kannst, Schläge auswählen kannst. Du hast irgendwie 5 Fältchen für Schläge, hast ein paar Fältchen für das Abwehrverhalten, wo du kannst eben sagen, möchtest deine Figur soll sie abwehren, soll sie gar nichts machen. Und dann noch so Modifikatoren, wie du kannst besser blocken und so Zeugs. Und das passt ist dann am Anfang ist wirklich egal. Du machst einfach, nimm einfach irgendeines, wo gut bist und das langt und du gönnst. Später ist es noch wirklich noch lustig, dann hast du einen Gegner, der vielleicht sehr stark ist. Und dann musst du halt schauen, gut, der haut einfach mehr wie du. Dann machst du vielleicht lieber etwas, das etwas mehr verteidigt, dafür Ausdauer. Dann tust du einfach seine Energie verbröteln, oder? Also einfach, du blockst einfach immer, bis er keine Energie mehr hat, weil dann kann er nicht mehr schlagen. Mhm. Und dann wird es noch lustig, dann wird es wirklich so ein bisschen taktisch. Dann kannst du zum Beispiel irgendeinen Kampfstil nehmen, der einen möglichst zurückdrängt, weil wenn er in der Seile ist, dann kann er nicht mehr ausweichen, dann kann er, auch nicht mehr, dann kann er sich nicht mehr verteidigen. Mhm. Dann kannst du einfach reinschlagen und du triffst auch immer. Das ist noch lustig. Aber wie gesagt, es ist so lang, es ist so viel zu viel irgendwie, weißt du? Und eben die vielen Sachen, die du machen musst. Weißt du, am Anfang sagt es eben wie Black Mirror. Alle haben so ein Rating, die Leute.
Aha,
so
ein Score.
Und du hast ein Rating von 100. Und irgendwie für 9.999 kannst du nicht die oberste Reihe von der Stadt aufsteigen. Und du hast das Gefühl, ja, das ist oder, einfach irgendeine Zahl. Mhm. Hey, fuck, ich bin schon bei 8.500. Ich glaube, es geht bis dort hin. Es ist so viel. Es ist so viel, Mann.
Aber du spielst es ja offenbar. Also,
eben, es ist so, du bist wie im Diablo vermutlich. Es ist so ein bisschen der Loop, du bist irgendwie drin. Aber es hat mir wirklich zu viel. Ich finde, die Story ist nämlich lustig. Es hat viele lustige Figuren. Weißt, mit dem einen kannst du Film schauen, mit dem anderen kannst du sonst trainieren. Und es kommen immer solche lustige Sachen dazu. Das ist irgendwie witzig, die verschiedenen Orte, wo du hingehst. Oder? Die sind auch schön designt und so. Aber es müsste nicht so lang sein. Es müsste einfach nicht so lang sein. Das schreiben auch viele davor. Finden all, das fucking Game ist so ein Grind. Das ist ein bisschen der Schliff. Aber,
okay.
Ich trainiere mittlerweile an meinem eigenen Gym natürlich, bei der Sensei, mit meinen Leuten und so. Genau, weißt du, ich könnte noch eine Stunde erzählen, was noch alles drinnen ist. Es ist schon noch geil. Vielleicht spielst du aber einfach lieber das Erste. Das habe ich irgendwie kompakter gefunden.
Okay. Das Erste ist aber schon älter, oder?
Das ist sicher 4 Jahre alt.
Okay.
Aber meine Pixelgrafik sieht immer noch gleich aus.
Das stimmt.
Hey, da habe ich noch ein anderes, ein kurzes, wo ich habe es gestern in 1,5 Stunden glaub, durchgespielt. Und ich habe es super toll gefunden. Es heisst Venba. Ich merke, ich habe die ganzen Trailer jetzt gar nicht gezeigt. Gut, dann muss ich jetzt auch nicht mehr anfangen damit.
Venba.
Es ist im Game Pass drin, darum habe ich es gerade rasch ausprobiert. Gibt es aber auch auf Switch, PlayStation, Xbox und so. Und es ist so eine Mischung aus Adventure Game ist übertrieben. Du wählst manchmal ein bisschen Dialog aus, aber eigentlich so ein Kochspiel, wo du aber auch so eine Geschichte erlebst. Es ist so zweidimensional, es ist auch so ein bisschen pixeligere, handzeichnete Grafik. Sehr, sehr schön designt. Du spielst in den 80er Jahren, am Anfang spielst du vielleicht vor allem die Mutter, glaube ich, oder aus der Sicht von der Mutter. So eine indische Migrantenfamilie in Kanada, wo sich halt dort versucht zurechtfinden. Und du tust dann, also du bist mit deinem Ehemann, kommt dann später noch ein Kind dazu. Und es ist so mega herzhaft, die Problematik, die du halt hast als Migranten in einem fremden Land. Sie versuchen, irgendwie Jobs zu bekommen und finden es halt nicht, weil die Erfahrung aus Indien zählt halt nichts. Sie kann nicht unterrichten dort richtig, eben weil ich halt ein Ausländer und kann die Sprache vielleicht nicht gleich gut wie die anderen. Und dann eben, da kommt immer regelmäßig wieder so ein bisschen Koch-Minispiel, wo du dann eben so authentische südindische Gerichte kochst, wo ich glaube, Freude am Essen hast. Also, es macht wirklich keine Lust, in die nachzukochen. Und sie sind, ich habe kurz geschaut, das Studio ist auch aus Kanada, aus Toronto. Und den Namen nach sind sie auch alle aus Indien, die dort gearbeitet haben.
Ah, oh. Also es ist bestimmt die Chance, dass die Rezepte auch wirklich, wenn du sie ausprobieren, gut sind.
sie schreiben, es sagen authentische, okay. Südindische Rezepte.
Hast du alles ausprobiert?
Nein, noch nicht. Aber ich wollte mir sie wirklich rausschreiben. Ich glaube, für ein paar Sachen brauchst du vielleicht auch die richtigen Tools. Ja. Aber es ist wirklich geil gemacht. Du hast dann
also morgen, ich und der Flo kommen morgen zum Mittag bei dir, ist gut.
bin ich leider. Aber genau, du hast dann, es ist wie so ein, ja, ein Minispiel. Du siehst eine Kochplatte und Zutaten und dann hast du ein Kochbuch von deiner Mutter, wo aber nicht mehr alles kannst richtig lesen kannst und dann musst du halt gewisse Sachen dazu dichten. Und das heisst dann irgendwie, mischst das Mehl mit dem Wasser, dann tust du es drauf und dann füllst du es. Es sieht aus wie so ein, was auch nicht, zwischen einem Sandwich-Toaster und Muffin-Maschine. Es hat wie so sechs so runde Löcher. Die füllen jetzt irgendwie Teig rein und du musst halt zuerst das Öl rein und dann den Teig und dann umdrehen und so. Und du musst nämlich wie, am Anfang geht es vor allem darum, die richtige Reihenfolge zu finden. Du kannst dann auch wie zurückspulen und wenn es verhaust, dann sagt sie einfach, nein, das stimmt irgendwie nicht. Ist noch witzig, ein paar Mal ist es ein bisschen Trial and Error, habe ich gefunden. Also ich koche ja auch noch viel, aber ich konnte es mir dann gleich nicht zusammenreimen. Beim einen ist es klar, sie wollen, dass das Zeug knusprig wird. Dann ja klar, willst du zuerst Zwiebeln drin tun, weil wenn du Tomaten drin tust, die tun ja viel Flüssigkeit, dann kannst du nichts mehr anbraten. So Zeug war noch klar gewesen, aber dann irgendwie, dass dann das Fleisch zuerst und dann die Gewürze. Aber es sieht auch schön aus, um es zusammenmachen. Mhm. Und eben irgendwie so, das eine Gericht ist irgendwie, keine Ahnung, es geht auf eine Art aus wie so eine hohe Kaffeemaschine, so eine Mokka, aber einfach zylindrisch. Und du schichtest es dann irgendwie auf mit aus irgendwie Reis und dann irgendeiner Füllung. Und du musst es halt richtig schichten, oder? Damit die Abstände zwischen diesen Sachen richtig sind, offenbar. Also, weißt, du kannst nicht drei Schichten Reis und dann das eine, sondern du machst irgendwie eine Schicht Reis, drei Schichten von dieser Füllung, dann wieder Reis, wieder das andere. Und dann kochst du es und dann kommt wie so Dampf oben raus und dann kannst du es wegnehmen und dann hast du wie so eine zylindrige, keine Ahnung, vor allem wie eine riesengroße Sushi-Rolle oder so. Hey, mega verreckt und auch so eine, ja, so eine herzhafte Geschichte halt über, ja, wie sich auch die Familie, weißt, so ein bisschen entfremdet, ja, oder der Sohn sich von der Familie entfremdet, weil er ist ja aufgewachsen dann in Kanada und sich auch dort halt den Leuten anpassen und dann nicht unbedingt tamilisch reden oder irgendwie sich nur schon geniert das Essen mitzubringen in die Schule, also überhaupt aufzumachen.
Ja.
Weil dann einfach, weil es wieder heisst, oh, da kommt wieder der Little India, oder? Also weißt du, was einfach noch indisch schmeckt alles. Und du weißt ja irgendwie, dass da steckt auch irgendwie die Erfahrung von den Entwicklern drin und darum wirklich mega herzhaft. Und eben, ey, du bist ja 1,5 Stunden, hast gespielt, hast eine schöne Geschichte erlebt, ein paar coole Sachen gekocht. Auch wenn es nicht immer ganz logisch ist. Oder du kannst selber herausfinden, wie du es machen musst. Aber kann ich wirklich mega empfehlen. Venba mit V. Venba. Venba. Kostet 15 Stutz.
Das klingt gut, jetzt habe ich Hunger. Können wir fertig machen.
Ja. Hey, ich habe
mir gerade gedacht, ja. Drum, aber wenn ich jetzt indisch bestelle, geht es.
Ja.
Das, und dann bist du den ganzen Nachmittag flach einfach.
Ja, das kommt mir dazu.
Im Food kommen. Ja, super, dann wären wir da schon fertig und dann danke ich wieder mal Samuel und Flo und Luca fürs Mitmachen und euch allen natürlich fürs Zuhören. Ihr könnt auch gerne mitdiskutieren, vielleicht habt ihr selber noch gute Rezepte, die wir nachkochen sollen. Dann könnt ihr sie uns gerne schicken aus dem Discord-Kanal oder einfach per Mail. Findet ihr alles in den Shownotes und sonst sage ich danke miteinander und tschüss miteinander.
Tschüssi.
Tschüss zusammen.